SWR 2 Forum.
Rückgabe, Teilhabe, Leihgabe, wem gehört die Kunst der Kolonialzeit? Am Mikrofon ist Gregor Papsch. Die Worte des französischen Präsidenten wirkten beiläufig, aber sie hatten es in sich. Die Kolonialmacht Frankreich, so Emmanuel Macron im vergangenen November, habe einst anderen Kulturen Kunstwerke weggenommen. Sein Land habe deshalb beschlossen, diese Werke an die Herkunftsländer zurückzugeben. Das hat er bei einem Besuch im afrikanischen Burkina Faso gesagt. Und plötzlich sind auch in Deutschland Regierung und Museen neu unter Druck geraten. Wie umgehen mit all den Kunstwerken, die vor 100 und mehr Jahren aus den afrikanischen Kolonien meist geraubt und dann nach Europa geschafft wurden? Sollen auch deutsche Museen Werke zurückgeben? Oder gibt es andere Wege, die einen Dialog der Kulturen ermöglichen, der frei ist vom Verdacht eines kulturellen Neoimperialismus? Und welche Rolle fällt dabei den Museen zu, die von Stuttgart bis Berlin koloniale Kunst präsentieren? Darüber wollen wir heute sprechen. Meine Gäste sind Dr. Larissa Förster, Ethnologin am Institut für Europäische Ethnologie an der Humboldt-Universität Berlin. Ebenfalls an der Humboldt-Uni lehrt der Historiker und Afrikawissenschaftler Professor Dr. Andreas Eckert. Und ich begrüße Professor Dr. Ines de Castro, Direktorin des Linden-Museums, dem staatlichen Museum für Völkerkunde in Stuttgart. Frau de Castro, Ihr Haus beherbergt eine der größten ethnologischen Sammlungen aus der Kolonialzeit überhaupt nach der Ankündigung von Macron. Wie ist denn jetzt die Stimmung bei Ihnen, bei Ihren Kollegen in ähnlichen Einrichtungen? Haben Sie Sorge, dass die Sammlungen in den nächsten Jahren deutlich schrumpfen werden?
Also die Sorge habe ich nicht. Klar, wir sind eng oder das Lindenmuseum oder große Teile der Sammlung sind sicherlich eng mit der Kolonialzeit verbunden, entweder mit der deutschen oder der europäischen Kolonialzeit. Und wir suchen schon seit vielen Jahren eigentlich nach neuen Wegen, wirklich mit diesem kolonialen Erbe umzugehen, nach neuen Formen, auch im Zuge der Transformation wirklich der ethnologischen Museen, die schon seit vielen Jahren dauerhaft vorangeht. Und ich begrüße sehr, dass das Macron ausgesprochen hat, weil es einfach uns hilft, über diese Dinge mehr nachzudenken und auch die politische Trägerschaft, die ja Besitzer, also offizieller Besitzer in Anführungszeichen, dieser Objekte ist, auch mitzunehmen.
Von diesen neuen Wegen werden Sie uns nachher noch ausführlich erzählen, denke ich. Herr Eckert, Macron hat ja gleich einige Experten, darunter die Ethnologin Bénédicte Savoie, damit beauftragt, die Rückgabe nach Afrika nicht etwa zu sondieren, sondern zu organisieren. Frau Savoie spricht von einem Abschottungs- und Abwehrreflex der Museen, der sich rege, sobald das Wort Restitution falle. Ist das auch Ihre Beobachtung? Kleben die Museen an ihren Beständen?
Gut, ich gehöre natürlich nicht zu den Insidern der Museumsszene, noch bin ich Ethnologe. Mein Eindruck ist schon, dass natürlich jetzt viele Museen sich so ein wenig unter Druck gesetzt fühlen. Ich will Anwesende gerne ausschließen, aber mein Gefühl ist doch, dass eine Reihe von Museen etwas überrascht worden sind von der Wucht, mit der diese Debatte nun in den letzten Jahren Einzug gehalten hat und auch noch mehr überrascht worden jetzt durch den neuen Druck im Kessel, den Macron erzeugt hat. Ich glaube schon, dass viele sich jetzt so ein bisschen auf die Position zurückziehen. Wir haben doch schon eigentlich immer Provenienzforschung betrieben, aber ich glaube, dass dem nicht so ist, sondern dass es schon dieses öffentlichen Druckes bedurfte, um ein wenig Schwung in die Sache zu bringen. Ein großes Problem besteht meiner Meinung nach tatsächlich darin, dass oft Provenienz gleichgesetzt wird mit Restitution. Das heißt, die Frage, genau zu wissen, woher eigentlich die Objekte kommen, wer sie geschaffen hat, auf welchem Wege sie in die deutschen Museen gelangen sind, nicht getrennt wird von der Frage, wie und ob man sie überhaupt zurückgeben muss. Darunter scheint mir die Diskussion heute doch ein wenig zu leiden.
Frankreich wird die Messlatte sein, nach der sich auch Deutschland richten wird. Frau Förster, das sagen Macrons Berater, auch Bénédicte Savoie. Konkret, was glauben Sie, wird auch Deutschland Werke dauerhaft zurückgeben? Vielleicht sogar die berühmte Nofretete-Büste auf der Museumsinsel, die ja seit Jahrzehnten von Ägypten zurückgefordert wird?
Also ich gehöre da jetzt natürlich nicht zu den politischen Auguren, die das voraussehen können. Ich denke aber, dass jetzt die Ankündigung von Macron wirklich interessant ist, weil sie so einen Horizont aufmacht. Es scheint manchmal, als hätte er damit die Debatte um die Provenienzforschung fast überholt. Und an vielen Orten wird ja schon gemunkelt, so etwas wie ein Louvre Abu Dhabi, quasi ein Musée de Quai Branly in Lagos. Das wäre vielleicht auch nicht das, was man sich eigentlich wünschen würde. Ich denke, in Deutschland, die Debatte wird jetzt erst losgehen, weil der interessante Aspekt ist, dass in gewisser Weise Macron die Frage der Restitution von der Frage der Provenienz entkoppelt hat. Und ich glaube, wir müssen jetzt auch wirklich diese Debatte in Deutschland führen. Was bedeutet das? Was für Möglichkeiten gibt es? Wir müssen sie auch zusammen mit anderen europäischen Museen führen. Wir müssen sie auch zusammen zum Beispiel mit afrikanischen Museen, Museen in den Herkunftsländern führen. Und ich hoffe, dass dadurch jetzt wirklich ein Stein ins Rollen kommt.
Frau De Castro, gibt es denn aktuell konkrete Anfragen nach Rückgaben auch an Ihr Haus beispielsweise?
Nein.
Nein, gar keine.
Nein.
Und wissen Sie von anderen Häusern, sind die von Rückgabeforderungen betroffen?
Also nicht von offiziellen Rückgabeforderungen, nein.
Herr Eckert, wir sprechen ja von Kunstobjekten aus Afrika, sei es, dass sie nun in Deutschland liegen oder in Großbritannien, in Frankreich, aber dann auch von sogenannten Human Remains, nicht? Also von Überresten menschlicher verstorbener Schädel. Vor allem da ist eine Rückgabe, glaube ich, mittlerweile recht unstrittig, auch noch nicht so lange. Kommt da jetzt insgesamt eine neue Dynamik ins Spiel? Was meinen Sie?
Ja, ich denke schon, wobei ich mit Larissa First übereinstimme, dass man natürlich abwarten muss, wohin sich das Ganze bewegt. Aber zumindest haben wir jetzt diesen Möglichkeitsraum und es werden Diskussionen geführt, die man vor einigen Jahren wahrscheinlich noch nicht geführt hätte. Bei den Schädeln oder bei den menschlichen Überresten, wie Sie gesagt haben, ist es, glaube ich, relativ eindeutig. Und man hat manchmal das Gefühl, die möchten viele Institutionen hier in Deutschland auch gerne so schnell wie möglich loswerden, weil sie natürlich auch eine Art von Erbe darstellen, mit dem man sich heutzutage nicht mehr so gern identifiziert. Aber selbst da ist natürlich die konkrete Frage, wie wird übergeben und an wen und wie wird das organisiert, theoretisch oft leichter zu lösen, als dann praktisch umzusetzen. Die spannende Frage wird in der Tat sein, wie es aussehen wird mit anderen Beständen. Und ich glaube, da muss auch erstmal sondiert werden, wie überhaupt ein Dialog und eine Kooperation mit Vertreterinnen und Vertretern der sogenannten Herkunftsgesellschaften organisiert werden kann. Das scheint mir im Moment auch noch relativ unklar zu sein, wer eigentlich auf beiden Seiten und vor allem der afrikanischen Seite, wenn wir jetzt von Afrika sprechen, eigentlich genau die Player sind. Mit wem verhandelt man? Mit wem muss man sprechen? Wie kann man eigentlich gemeinsam auf gleicher Augenhöhe überlegen, was man am besten mit diesen Kunstgegenständen macht? Weil ja auch wir in einigen Fällen schon sehr deutlich sehen, dass die Frage nach Restitution in Afrika auch verbunden ist mit dem Bestreben, oft auch eher marginalisierter Gruppen sich politisch zu organisieren und auch Gehör zu verschaffen. Das heißt, wir haben da durchaus eine relativ komplexe Gemengelage. Die ist auf deutscher Seite teilweise ähnlich komplex, weil da natürlich auch sehr unterschiedliche Interessen politischer, wissenschaftlicher und institutioneller Natur aufeinandertreffen.
Und Frau Förster, lassen Sie uns vielleicht noch einen Moment in Europa bleiben. Die Frage ist ja sowieso, wie sinnvoll sind so nationale Alleingänge wie jetzt in Frankreich? Oder hat Hermann Parzinger recht, der Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, der ja auch künftig das Humboldt-Forum mit zu verantworten hat, wenn er sagt, wir müssen das weltweit auf einer internationalen Konferenz besprechen, die sich dem Thema kolonialer Raubkunst annimmt. Dabei soll die UNESCO dann auch eine wichtige Rolle spielen. Ist das sinnvoll oder spielt er da nur auf Zeit?
Also sinnvoll ist es auf jeden Fall. Die Frage ist natürlich immer, wie schnell man das umsetzt, wie beherzt, was man sich für eine Teilnehmerliste ausdenkt, wie viel da an Repräsentanten aus den Herkunftsländern und Herkunftsgesellschaften sind. Aber es ist ja immer wieder auch genannt worden oder die Frage gestellt worden, bräuchten wir für die Kolonialzeit so etwas wie die Washingtoner Erklärung von 1998, die für die NS-Verfolgungsbedingt entzogenen Kulturgüter eine faire und gerechte Lösung der Museen mit den Erben der jüdischen Vorbesitzer der Kunstwerke anstrebt. Und also die Frage ist gestellt worden und auch darüber sollte man jetzt eigentlich nachdenken. Ist sowas vernünftig? Unter welchen Umständen, mit wem wären die Dinge auszuhandeln?
Wie viel Zeit ist da nötig, Frau De Castro? Könnte man doch eigentlich relativ schnell entscheiden, oder nicht?
Entschuldigen Sie, ich wollte noch einen Kommentar. Ich glaube, dass ein großer Unterschied dazu besteht zwischen Frankreich und Deutschland, einfach weil hier die Museen oder die großen Sammlungen ja im Föderalismus aufgehoben sind. Ja, also die Länder eine Entscheidungsgewalt dort haben. Und es wäre schön, wenn man vielleicht unter den unterschiedlichen Ländern, also auch gemeinsam da wirklich eine legale Grundlage schaffen würde. Dafür würden wir sehr stark kämpfen von Seiten der Museen und wir hoffen als Museen, dass wir wirklich da so eine Art Vermittlungsrolle oder Katalysatorrolle auch spielen können, um bei der Politik wirklich diese Anliegen, die Politik dafür zu sensibilisieren und auch diese Anliegen durchzusetzen.
Was glauben Sie denn, wie viel Zeit ist notwendig, um in einen ernsthaften und gut vorbereiteten Dialog mit den Herkunftsländern zu treten?
Also das ist natürlich eine nicht einfache Frage, wenn wir eine Sammlung von 170.000 Objekten betrachten, ja, die aus sehr, sehr unterschiedlichen Gruppen zu uns gekommen sind. Es ist ja nicht nur immer Afrika. Ja, also wir sollten vielleicht auch die Diskussion nicht nur immer auf Afrika beschränken. Wir haben einige Projekte jetzt gestartet, wie zum Beispiel das Dialogprojekt mit Kamerun, wo wir gute Erfahrungen zum Beispiel gemacht haben damit, dass wir zusammen mit Stuttgartern mit kamerunischen Wurzeln nach Kamerun gefahren sind, um dort wirklich Gespräche aufzunehmen, also mit Mittlern zu arbeiten. Es gibt da auch kein Patentrezept, wie man mit Herkunftsgesellschaften arbeitet. Ich sehe da drin wirklich die Zukunft, dass wir da Dinge ausprobieren, dass wir auch die Provenienzforschung partizipativer gestalten, also nicht nur eine Provenienzforschung, die von uns betrieben wird, sondern auch mit den Herkunftsländern, aber auch mit den Communities vor Ort, mit denen wir viel arbeiten, auch betrieben wird. Und das dauert lange, das ist viel länger als, also ein dialogisches Projekt ist einfach aufwendig. Das ist für die Museen eine finanzielle Herausforderung, das muss man auch dazu sagen, also wo sich die Politik drum kümmern müsste. Ja, weil natürlich partizipative Projekte einfach sehr, sehr zeit- und kostenaufwendig sind.
Also aber Macron sagt, innerhalb der nächsten 5 Jahre sollte das für Frankreich abgewickelt sein. Ja, das ist für Deutschland utopisch.
Das ist für mich utopisch. Mhm. Also wenn ich mir schon überlege, ich will jetzt nicht nur auf Geld, also das Ganze beschränken, also verstehen Sie mich nicht falsch, aber die Möglichkeiten, die finanziellen Möglichkeiten sind einfach ganz andere als bei uns. Und ich sehe, dass wir langsam die Politik, zumindest hier in Baden-Württemberg, haben wir immer mehr Unterstützung dafür, dass wir jetzt zum Beispiel auch mit Namibia ein zweites Projekt starten können, so ein Dialogprojekt, um uns wirklich mal gemeinsam zu überlegen, was mit diesen Objekten geschehen kann und nicht nur die Restitution bitte da im Kopf haben, sondern auch wirklich, wenn sie präsentiert werden bei uns, mit welchen Geschichten, mit welchen Interpretationen, mit welcher Narrative diese verbunden sind. Und da gehen wir sehr stark also auf subjektive Geschichten, viele Deutungen, die Mehrstimmigkeit zum Beispiel, die wir jetzt zum ersten Mal ausprobieren werden, für die Vermittlung in unserer neuen Dauerausstellung Afrika im Februar 19.
Herr Eckert, was meinen Sie? Jetzt hat Frau de Castro schon das Thema Geld angesprochen. Die Museen hätten gern mehr davon. Und ganz generell wird ja immer wieder die Kritik geäußert, die Politik ist das eine, aber man muss Zweifel haben, ob die deutschen Museen für eine Restitutionsdebatte überhaupt selbst gewappnet sind. Stichwort Provenienzforschung. Deutschland besitzt die größten ethnologischen Sammlungen Europas, aber das ist ein offenes Geheimnis. Bis heute weiß niemand so recht, was genau in den manchmal überfüllten Kellern alles liegt. Anders als in Frankreich ist noch keine einzige Sammlung online einsehbar. Aha. Warum sind die deutschen Häuser da noch ganz am Anfang? Warum klappt das nicht?
Gut, natürlich ist das erstmal, das hat Frau de Castro natürlich auch gesagt, eine Herkulesarbeit. Und man wäre, glaube ich, falsch beraten, nun irgendwie so sehr auf die Tube zu drücken, sondern vielleicht doch besser exemplarisch zu arbeiten. Gleichwohl bleibt natürlich der stille Vorwurf im Raum, dass diese Fragen und auch diese Sammlung lange Zeit doch eher so ein bisschen randständig behandelt wurden. Zumindest hat man sich nicht bewusst gemacht, wie viel Zündstoff doch eigentlich in diesen Sammlungen liegt. Es gab zwar potenziell immer mal wieder Rückgabeforderungen, also Nofretete ist ein bekanntes Beispiel, auch der Thron Manduyenu in Berlin, aber nichtsdestotrotz war das doch eher ein Punkt, über den man hinweggehen konnte. Und nochmal, die Wucht, mit der eigentlich jetzt diese Debatte, die auch Teil einer größeren Debatte ist über Kolonialzeit und Kolonialismus und seine Folgen, auch gerade in Deutschland, das sich ja lange so als eher kurzlebige Kolonialmacht dargestellt hat und eigentlich damit gar nichts mehr zu tun haben wollte. Von daher waren die Museen oder die meisten Museen doch sehr schlecht darauf vorbereitet. Und dass natürlich sowas jetzt einen enormen Aufwand kostet, gerade wenn man es, und das kann man auch nur so machen, dialogisch anlegen will, dann sind natürlich viele Museen jetzt vor der großen Herausforderung, das irgendwie auch tragen zu müssen. Sicherlich ist mehr Engagement auch von staatlicher Seite notwendig, um dieses Projekt zu unterstützen. Aber ein bisschen müssen sich die Museen natürlich auch an die Nase fassen, dass sie diese Dinge lange mehr oder weniger verschlafen haben.
Absolut. Also in den letzten Generationen ist das sehr, sehr stark vernachlässigt worden und die Dokumente lagen dort und sind nicht angeschaut worden oder man wollte es nicht oder wie auch immer.
Wie ist das denn bei Ihnen in Stuttgart? Wie viel Ihrer Bestände sind da auf Ihre Herkunft erforscht?
Oh, Wir haben, sagen wir mal, für die Provenienz, wir haben erst Provenienzforschung NS-Zeit gemacht. Es ist ja so, dass die Wissenschaftler schon immer Provenienzforschung zum Teil auch gemacht haben. Das muss man auch fairerweise sagen. Das ist so eine neue Kreation, dieses Wort. Aber man hat ja schon immer nach Kontexten gesucht. Ja, also trotzdem ist das ein sehr geringer Teil. Wir haben jetzt zur Kolonialzeit etwa 2 Jahre eine Provenienzforscherin gehabt, haben jetzt das Glück, dass wir nochmal 1,5 Stellen ausschreiben können. Das ist ein sehr kleiner Teil, also vielleicht 10%.
Frau Förster, Provenienzforschung, damit verbinden viele natürlich sofort den Begriff Raubkunst, nicht? Aber diejenigen, denen die Mission Macron vielleicht auch nicht so ganz geheuer ist, weil sie ihnen zu schnell geht, eben zum Beispiel Herr Parzinger, die sagen, Moment mal, nicht alles in den ethnologischen Museen in Deutschland ist doch Raubkunst oder zu Unrecht erworben. Aber das meiste schon, oder?
Ich will eigentlich nochmal auf diese Frage der Provenienzforschung zurück, weil Sie ja gerade gesagt hatten, sind die Museen überhaupt gewappnet? Mhm. Und da muss man doch nochmal sagen, es gibt die Diskussion ja spätestens seit den 70er Jahren weltweit. Also ich denke, für die Diskussion müssten die Museen eigentlich längst gewappnet sein. Da muss man ganz ehrlich sein. Die Frage ist sozusagen, ob sie für die Umsetzung gewappnet sind. Und Sie hatten nochmal eingeworfen, die Macron'sche Zielmarke, das in 5 Jahren abzuwickeln. Da bin ich natürlich bei dem Wort abwickeln, wird man auch gleich wieder hellhörig, weil man sich denkt, naja, abwickeln lässt sich jetzt sozusagen das koloniale Erbe so schnell auch nicht.
Dann haben wir es hinter uns.
Genau. Und da würde ich also sehr auch mit Bénédicte Savoy gehen, die vor einigen Tagen in einer Podiumsdiskussion in Berlin auch gesagt hat, wir sollten das anbieten und dann müssen wir eigentlich auch Zeit mitbringen, um zu sehen, wie die Reaktionen in den Herkunftsländern sind. Genau. Dass man eigentlich dort auch überhaupt Agenden, Interessen artikuliert unter diesen neuen Umständen. Und das wissen wir zum Beispiel von der Debatte oder auch der Praxis der Rückgabe im Bereich menschlicher Überreste. Das irritiert die Institutionen in Europa ganz oft, dass dann zum Beispiel menschliche Überreste zurückgegeben werden und dann braucht es mitunter bis zu Jahren, bis sie dann noch bestattet werden. Denn es müssen wirklich erstmal ausfindig gemacht werden, die Nachkommen. Es müssen in teilweise sehr kleinen Gruppen die Interessen organisiert und artikuliert verhandelt werden, damit man weiß, wie man überhaupt mit diesem eigenartigen neuen Vorgang der Rückgabe, der so noch nie da gewesen ist, umgeht. Also da würde ich auch für sehr viel Zeit plädieren, darauf müssen wir uns einlassen. Aber natürlich muss man deswegen von Institutionsseite jetzt schon wirklich kräftig anpacken. Man muss der anderen Seite meines Erachtens dann sehr viel Zeit lassen. Zur Frage dieses Begriffes Provenienz würde ich noch mal sagen, wir haben ja jetzt gerade auch ein Buch herausgebracht, die AG Museum der Deutschen Gesellschaft für Sozial- und Kulturanthropologie. Das geht auf eine Tagung vor einem Jahr zurück und versammelt über 30 Beiträge. Und wir plädieren da vor allem für systematische Provenienzforschung, dass die Museen wirklich versuchen, Überblick zu gewinnen. Wie viel und was haben wir eigentlich aus den ehemaligen deutschen Kolonien? Was haben wir aus anderen Kolonien? Was haben wir aus Gewaltkontexten? Also eindeutig Militäraktionen, Strafexpeditionen. Wie hängt das wiederum mit anderen Sammlungen zusammen? Das ist Systematik, dass wir wirklich drüber nachdenken und dass es nicht beliebig ist, dass man mal ein Objekt in eine Ausstellung schickt und dann will man natürlich vorher wissen, wo es genau herkam. Damit hat man hier relativ arbiträren Zugriff. Mal hier eins beforschen, mal da eine Sammlung, die geschenkt worden ist. Und davon wollen wir eigentlich weg, dass wir wirklich besser wissen, was haben wir in den Depots.
Und bei all diesen Forschungen, die Sie jetzt genannt haben, sind da die Herkunftsländer beteiligt? Gibt es da einen Dialog auf Augenhöhe oder bleibt da Europa unter sich?
Ich würde sagen, es gibt und gab auch in den zurückliegenden Jahren immer einzelne Projekte, wo Museen wirklich den Dialog gesucht haben, auch Ausstellungen im Dialog entwickelt haben. Aber das ist hier zum Beispiel nicht so fortgeschritten wie in den heutigen Nationalstaaten, den ehemaligen Siedlerkolonien, USA, Kanada, Australien. Zugegebenermaßen sind da natürlich die Herkunftsgesellschaften Bürger der eigenen Gesellschaft und sitzen in den Parlamenten und so weiter und können ihre Interessen auch politisch ins Feld bringen. Und da sind die europäischen Museen natürlich in der sozusagen Situation gewesen, dass sie auch nie so stark konfrontiert wurden mit den Ansprüchen, gerade auch wenn dann Sammlungen nicht digitalisiert sind. Wer weiß denn in Namibia zum Beispiel, an welches Museum er überhaupt herantreten soll, um zu fragen, habt ihr Objekte, wie viele sind's, von wo sind sie? Und da ist, glaube ich, im deutschen Kontext noch sehr, sehr viel zu leisten.
SWR2-Forum, Rückgabe, Teilhabe, Leihgabe. Wem gehört die Kunst der Kolonialzeit? Und ich habe das, Frau Förster, bei Ihnen so rausgehört gerade. Man soll sich vor der schnellen Beruhigung des Gewissens etwas, man soll da vorsichtig sein. Es gilt auch, die Folgen zu bedenken. Und da gibt's ja doch eine ganze Reihe Argumente, die vor einer voreiligen Rückgabe warnen. Motto, da gilt es mehr zu beachten als das Gefühl einer moralischen Wiedergutmachung. Wo verbleiben die Kunstwerke in den Herkunftsländern? Landen sie womöglich gar nicht in den Museen, sondern verlieren sie sich auf dem internationalen Kunstmarkt? Sind die Museen überhaupt ausreichend ausgestattet, um die Werke zu beherbergen dauerhaft? Herr Eckert, Frau de Castro, werden solche Fragen genügend berücksichtigt?
Also ich finde, dass die Fragen nicht da reingehören. Also wenn ich etwas zurückgebe, dann soll es oder muss, sollte es mich nicht kümmern, was damit gemacht wird, oder?
Also dann bedingungslos.
Also wenn, dann finde ich bedingungslos. Also sonst wäre es nicht auf Augenhöhe. Wir machen mit den Objekten, was wir wollen, sage ich es in Anführungszeichen bitte, ja. Und das müsste genauso für andere genauso gelten.
Die beiden anderen, Rückgabe, wenn, dann bedingungslos, was meinen Sie? Also ich will mal etwas provokant fragen, berühmte Werke wie das Ishtar-Tor von Babylon im Pergamonmuseum oder eben auch die Nofretete lägen heute vielleicht unter Kriegstrümmern oder wären in Vergessenheit geraten, wenn sie damals nicht nach Europa gekommen wären. Ist das trotz des moralischen Beigeschmacks nicht auch ein unschätzbarer Verdienst der Kolonialmächte?
Naja, ich meine, es hat ja in Europa durchaus auch Krieg gegeben, nicht zuletzt durch Deutschland verursacht. Also, dass die Werke dann eventuell überlebt haben, kann man ja auch eher von Glück sprechen. Und ich glaube, das große Problem bei der Sache ist natürlich, dass dieses Argument, die können sowieso nicht damit umgehen oder verscherbeln zugleich, Teil auch eines rassistischen Diskurses war, der lange Zeit auch einfach schon die Möglichkeit überhaupt darüber zu sprechen versucht hat, beiseite zu schieben. Aber ich glaube, die Frage überhaupt, wie geben wir es zurück und in welcher Form und an wen, ist ja Teil auch dieses, wie soll ich sagen, dieser Beziehungsarbeit, die eigentlich, von der Larissa Förster gesprochen hat, die eigentlich jetzt stattfinden muss, damit man überhaupt diese Sache vernünftig klären kann. Und wenn diese Arbeit so weit abgeschlossen ist, dass man gegenseitig auch Vertrauen hat, dann darf es in der Tat Voraussetzung oder muss es voraussetzungsfrei sein, weil dann auch hineinzureden, wir geben euch die zwar zurück, sagen euch aber genau, wie und wo ihr das zu machen habt und wenn ihr nicht brav seid, wollen wir sie wieder zurückhaben. Das wäre genau eine Fortsetzung des Paternalismus, den wir ja nun in dieser Frage seit 100 und mehr Jahren kennen. Aber ich glaube, bevor man sagen kann, also wir geben das zurück und dann ist gut, muss eben dieser Dialog erst in Gang kommen und der, das ist mehrfach betont worden, braucht Zeit. Aber wenn das soweit ist, ja, dann würde ich auch sagen, dann auch keine Bedingungen mehr, weil alles andere würde dann sozusagen diese Beziehungsarbeit wieder kaputt machen.
Frau Förster, Sie sind ja auch viel in Afrika unterwegs. Was stellen Sie da fest? Wie dringend ist denn dort überhaupt das Bedürfnis nach Restitution von Kunstwerken als Wiedergutmachung für erlittenes Unrecht?
Das kann man natürlich so gar nicht für alle afrikanischen Länder und afrikanischen Gesellschaften in einem Schwung sagen. Das ist sehr unterschiedlich. Das hängt natürlich auch von dem Wissen ab, was vor Ort besteht. Das hängt von der Prominenz der Stücke ab, von der spirituellen Bedeutung der Stücke. Also da gibt es sehr unterschiedliche Gemengelagen. Wir wissen ja, die sogenannten Benin-Bronzen, da gibt es wirklich schon jahrzehntelang eine Diskussion darüber. In Namibia gibt es quasi eine entstehende Diskussion, da stehen andere Dinge wie die Wiedergutmachungsfragen an und für sich im Vordergrund. Also das ist tatsächlich sehr unterschiedlich.
Ich würde noch gerne mal da ein Beispiel nehmen, das hat jetzt nicht unbedingt mit Kunstgegenständen zu tun, aber mit dem berühmten Dinosaurier, der im Museum für Naturkunde in Berlin steht. Auch dort hat es Bestrebungen gegeben, von bestimmten Gruppierungen innerhalb des Landes zu sagen, wir wollen den Dinosaurier zurück. Die Regierung hat dann aber irgendwann gesagt, nein, diese Rückgabeforderung können wir so nicht stellen, auch gerade weil wir im Moment gar keine Möglichkeit haben, das sachgerecht auszustellen, und hat eher darauf plädiert, mit anderen Maßnahmen, etwa Forschung in diesem Bereich zu fördern. Also man muss auch deutlich sehen, dass innerhalb, die sprechen ja nun wirklich nicht mit einer Stimme, und es ist sehr wichtig zu sehen, dass es da sehr, sehr unterschiedliche zu sagen Ansichten darüber gibt. Das Problem ist, dass das oft die europäische Seite dann ausnutzt, um sozusagen das ganze Verfahren einzustellen. Aber ich glaube, das ist genau Teil dieses Dialoges, das rauszukriegen und da irgendwie eine Ebene zu finden, um miteinander zu sprechen. Und das macht es ja so mühsam. Es hat in den letzten Jahren ja sicherlich auch viel Frustration und Rückschläge auf beiden Seiten gegeben. Und das macht es halt zu einer Herkulesaufgabe.
Ich finde übrigens, dass wir auch bedenken sollten, also welche Rolle vielleicht auch die Objekte für all die Menschen sind, die in diesem, also als transkulturelle Bürger, wenn ich die so bezeichnen darf, bei uns auch wohnen. Also wir stellen immer ganz stark fest, zum Beispiel wir haben einen Beirat von Stuttgartern mit afrikanischen Wurzeln, dass sie diese Objekte wirklich mit sehr viel Stolz füllt und auch Teile der Identität sind, um für ihre Kindererziehung, für die Kinder, die hier geboren sind, auch eine ganz wichtige Rolle haben. Also ich glaube, dass wir nicht immer nur von Rückgabe sprechen sollten, klar, sondern wirklich, welche neue Rolle oder welche gesellschaftliche Rolle können ethnologische Museen führen, mit Rückgabe, mit Dialog, aber auch mit Sachen vor Ort, also mit diesen verschiedenen Aspekten.
Sehr richtig. Und man, wenn ich das noch hinzufügen darf, man muss natürlich auch ein wenig aufpassen. Also manchmal hat man natürlich jetzt das Gefühl, da nun diese Debatte doch sehr stark auch die allgemeine Debatte über Kolonialismus und seine Folgen bestimmt, dass man die Kirche im Dorf lässt. Das soll gar nicht irgendwie heißen, dass das jetzt irgendwie unwichtig sei und dass die meisten in Afrika andere Probleme hätten. Aber manchmal beschleicht dann das Gefühl, als hätten sozusagen afrikanische Gesellschaften nur noch im Sinn, jetzt ihre Kunstwerke irgendwie zurückzubekommen und dass sozusagen in den Ländern selbst die Debatten eigentlich nur darum kreisen würden. Also in vielen Ländern Afrikas, in denen ich bin, ist das bestenfalls marginal und punktuell, wie es ja hier im Grunde auch ist. Also wenn man nicht regelmäßig die Feuilletons überregionaler Zeitung sieht, hat man auch nicht den Eindruck, als wäre das eine Debatte, die nun ganz viele bewegt. Es ist auch immer nur ein bestimmtes Milieu hier natürlich, das vielleicht leicht wächst, dass sich dieser Frage annimmt. Und da sind wir bei der größeren Frage, nämlich sozusagen, wie bettet sich das ein in eine allgemeine Debatte über die Bedeutung von Kolonialismus, gerade auch in Deutschland?
Ja, also ich verstehe Sie so, Teile der jungen Generation in Afrika, im Zweifelsfall hätten sie von Europa lieber Jobs als Kunstwerke. Also Kunstwerke, die selbst deren Eltern nie zu Gesicht bekommen haben, mit denen sie vielleicht gar nichts verbinden.
So in der Zuspitzung, das wäre auch falsch. Aber sagen wir mal, Kolonialismus ist ja ein sehr komplexes Gefüge gewesen. Und natürlich birgt die Debatte um diese Kunstgegenstände auch nochmal die Chance, exemplarisch zu sagen, auf nicht zuletzt auch auf die Gewalt, auf die Anmaßung, aber auch auf sozusagen Kooperationen und komplexe Konstellationen aufmerksam zu machen, die den Kolonialismus ausgemacht haben.
Ich würde mir übrigens wünschen, wenn wir auch nicht nur vom historischen Kolonialismus ausgehen würden, sondern wenn die Debatte dazu nützen könnte, auch mal zu sehen, was heute noch für Formen dieses kolonialen Denkens im Westen vorhanden sind.
Das ist damit implizit,
also
natürlich.
In der Gesellschaft, genau.
Natürlich ist die Debatte über den deutschen Kolonialismus auch Anlass nachzudenken, wie kolonial wir eigentlich heute noch sind.
Da sind wir doch bei einem sehr spannenden Thema, nämlich da reden wir auch über die Rolle der Museen. 2019 soll in Berlin das neue Humboldt-Forum eröffnet werden. Dort sollen vor allem die ethnologischen Sammlungen gezeigt werden, ausgerechnet im Hohenzollernschloss, in dem Kaiser Wilhelm II. Seinen kolonialen Großmachtträumen nachhing. Ist das nicht zynisch oder eben neoimperialistisch? Oder wie, Frau de Castro, lässt sich das verhindern?
Oh, Hölle.
Ich weiß, warum Sie lachen.
Da ist schon so viel drüber geschrieben in den Feuilletons.
Also, Frau de Castro, man muss es kurz erklären. Sie waren ausgeguckt als Sammlungsleiterin im Humboldt-Forum. Sie haben den Job abgelehnt, planen dafür in Stuttgart ein rundum erneuertes Lindenmuseum. Also die Frage ist, was können Sie hier machen, was in Berlin womöglich nicht möglich wäre?
Ist das jetzt auf meine Person bezogen oder auf das Museum im Allgemeinen?
Also, das ist jetzt auf Ihre Person bezogen.
Okay, also aber das finde ich auch eine schwierige Sache. Okay, also ich habe mich für Stuttgart entschieden, einfach weil ich hier sehr viel mehr Gestaltungsfreiraum habe und die Möglichkeit habe, mit meinem wissenschaftlichen Team wirklich alleine neue Wege zu suchen, mit der Uni zusammen, mit externen Partnern und mit diesem Projekt, mit den Herkunftsgesellschaften, mit den Vertretern aus den Communities und aus der Stadtgesellschaft. Das erschien mir in Berlin nicht unbedingt machbar.
Herr Eckert, wie muss ein Konzept für das Humboldt-Forum, so wie es geplant ist, aussehen, damit eben nicht dieser Vorwurf im Raum steht?
Das ist die berühmte 1-Million-Dollar-Frage. Ja. Also gut, vielleicht eins, mein Gefühl ist einfach...
Aber der historische Ort, zu dem werden Sie sich
Der historische Ort, ich war ehrlich gesagt auch gegen den Wiederaufbau des Schlosses und so. Das finde ich jetzt auch keine besonders glückliche Wahl, aber vielleicht sollte man das jetzt auch nicht allzu sehr platt treten. Das ist ja auch schon platt getreten, da kann man für oder gegen sein. Das Faktum ist, es ist jetzt da, es kommt. Und uns jetzt zu wünschen, es hätte doch nicht kommen sollen, nützt eher wenig. Ich bin auch dagegen, kontrafaktische Geschichtsschreibung. Deswegen wäre vielleicht ein Punkt nochmal zu überlegen, ob vielleicht ein Problem darin besteht, dass im Grunde auch das Humboldt-Forum sozusagen als, ja, wie auch immer, Variation des klassischen ethnologischen Museums gemacht wird. Und ich glaube, von meiner Außenperspektive wäre das doch gerade ein Ort, an dem man exemplarisch neue Formen, von denen Frau de Castro eben schon so einige angedeutet hat, beherzt auszuprobieren. Stattdessen macht man im Grunde doch relativ konventionelle Dinge und dann kommen ein paar, und man streitet sich darüber, welche Objekte man vielleicht da hinstellt und welche nicht. Aber ich glaube, die grundsätzliche Entscheidung, diesen Ort auch für ein, wie soll ich sagen, Experiment zu nutzen, der ist im Moment verschenkt worden. Und das erscheint mir das weitaus größere Manko zu sein, als jetzt die Tatsache, dass es vielleicht an einem Ort installiert wird, der historisch nicht so besonders gut zu den Ambitionen passt, die Leute, die das Humboldt-Forum machen, vor sich hertragen. Mhm.
Frau Förster, aber auch die Frage an Sie, Stichwort Neoimperialismus. Also die Direktorin des Grassi-Museums für Völkerkunde in Leipzig, Nanette Snope, sagt ganz selbstkritisch, in den völkerkundlichen Museen geht es weitgehend anonym zu. Man weiß kaum etwas über die Schöpfer der Objekte und das alles fasziniert ja irgendwie auch, aber es löst auch ein großes Unbehagen aus, weil man mit der Kunst oft allein gelassen wird, weil man sie nicht einordnen kann und im Zweifel ein schlechtes Gefühl dabei hat.
Also um nochmal aufs Humboldt-Forum zurückzukommen, was ich sonst normalerweise gar nicht tue, aber ja, ich glaube, so ein Gedankenspiel ist vielleicht interessant. Wenn zum Humboldt-Forum ist es ja irgendwie auch durch eine Panne gekommen, weil man für dieses Schloss ja auch erst einen Inhalt dann suchen musste. Wenn man sich einfach mal, jetzt würde ich doch ein Plädoyer für die kontrafaktische Geschichte.
Sie sind doch keine Historiker.
Aber ich mag die kontrafaktische Geschichte. Wenn man sich überlegt, man hätte sozusagen nicht, weil es diese Hülle des Schlosses gab, sondern weil man dachte, in Dahlem sind die Museen vernachlässigt und wir müssen eigentlich das Konzept überarbeiten, wir müssen diese Sammlung neu reaktivieren. Wenn man davon ausgegangen wäre und in den letzten 15 Jahren dann neue Wege erarbeitet hätte, wenn man zum Beispiel neue Strukturen aufgestellt hätte, wenn man eine, ich sag jetzt mal, sehr diversifizierte kosmopolitische Personal- und Besetzungspolitik gemacht hätte. Also wenn man sich das jetzt einfach mal so durch den Kopf gehen lässt, dann glaube ich, wären wir heute woanders. Wir müssen diese Depots neu reaktivieren. Es geht eigentlich, wie Andreas Eckert ja auch schon gesagt hatte, es geht um eine ganz intensive Beziehungs- und Vertrauensarbeit, aus der dann auch so eine Wissensarbeit entsteht.
Das finde ich auch sehr wichtig, also dass wir die Sammlung allgemein auch, nicht nur sozusagen die koloniale Sammlung in Anführungszeichen, sondern dass wir mit vielen Residencies zum Beispiel versuchen, also mit Leuten aus den Herkunftsgesellschaften Sammlung zu entschlüsseln gemeinsam, sie anzuschauen und das alles wirklich auch zu dokumentieren als des Wissens darüber und auch die Vermittlung. Ich glaube, da haben die Museen wirklich sehr viel das vernachlässigt, dass auch wenn sie Provenienzforschung oder Forschung über Objekte getan haben, haben wir das, glaube ich, zu wenig präsentiert oder vermittelt oder nach außen gegeben und da selbstreflexiv drüber, also nachgedacht, was damit verbunden ist. Mhm. Ja.
Dem würde ich so genau zustimmen und sagen, wir lernen ja aus verwandten Bereichen, zum Beispiel, ich nenne jetzt das Beispiel der Gurlitt-Ausstellung in Bonn in der Kunst- und Ausstellungshalle. Das ist eine ganz interessante Ausstellung gewesen und die ist ja wirklich, hat unglaublich viele Besucher gezogen und hat diese sehr ambivalente Figur von dem Kunsthändler Gurlitt, ehemaligen Museumsleiter, unter die Lupe genommen und erzählte so eine vielstrengige Geschichte. Und da sehen wir also Provenienz, auch problematische Provenienzen zu vermitteln. Das heißt ja nicht, dass wir in so einer Objektlegende dann die 7 Vorbesitzer schreiben und 5 davon sind ein Fragezeichen, weil wir es noch nicht rausfinden konnten, sondern das heißt, dass wir sozusagen auch neue kuratorische Konzepte finden, dass wir die Themen selber angehen. Im Kolonialismus haben wir auch unglaublich viele ambivalente, schillernde, ambivalente, sehr, sehr eigenartige Figuren. Also auch da wären solche Ausstellungen möglich. Wir könnten auch mal eine Ausstellung über Restitution machen. Es gibt beispielsweise eine ganze Reihe von Filmen über Restitution, auch also über die Rückgabe zum Beispiel dieser peruanischen Götterfigur Ikeko aus Bern 2014. Sehr interessanter Film. Es gibt Filme über die Rückgabe menschlicher Überreste nach Paraguay, nach Australien. Also im Medium Film zum Beispiel sind diese Debatten auf eine Weise zugänglich. Aber wir haben zum Beispiel in den Museen keine Ausstellungen dazu.
Warum nicht, Frau de Castro? Warum machen Sie nicht? Doch mal eine.
Also was wir machen ist, als ersten Schritt machen wir eben in der Dauerausstellung Afrika, versuchen wir diese neuen Ansätze zu zeigen. Also die Ansätze der Mehrstimmigkeit, der Partizipation sowohl mit Stadtgesellschaft als auch mit Herkunftsgesellschaft, die zeitgenössische Linie, die Kolonialzeit präsentiert, Ergebnisse aus der Provenienzforschung rein. Wir werden damit einfach mal einen neuen Ansatz versuchen. Und ich bin gespannt, ob es auch den Besuchern gefällt, weil auch das ist noch eine Frage, die gestellt werden muss. Ja. Wir Museen sind dafür da, dass die Besucher auch wiederkommen. Ja? Und wir leben von unseren Besuchern. Und da müssen wir schauen, wie diese neuen Ansätze überhaupt ankommen. Das haben wir noch nicht ausprobiert.
Ich will es aber noch mal komplizierter machen. Ich glaube, alle diese Dinge sind schön und gut und wichtig. Aber das kann, glaube ich, nur funktionieren, wenn es eingebettet wird in eine breitere Debatte. Weil natürlich, oder muss ein Wissen oder eine Kenntnis oder eine Auseinandersetzung mit Kolonialismus beziehungsweise postkolonialen Strukturen sein. Und da ist natürlich in Deutschland noch enorm viel aufzuholen, wie auch die Fragen um deutsche Kolonialherrschaft. Ich meine, die Ausstellung im Deutschen Historischen Museum ist zwar auch viel kritisiert worden, war trotzdem sehr gut besucht. Und vor allem hat sie aber auch für viele Leute zum ersten Mal deutlich gemacht, dass Deutschland mit Kolonien doch vielleicht mehr zu tun hatte, als die meisten von ihnen dachten. Und ich glaube, da ist sozusagen auch noch eine enorme Arbeit zu leisten, um dann auch solche Museumsprojekte effizienter zu machen, beziehungsweise denen auch einen Boden zu schaffen, in dem es dann auch fruchten kann.
Die gesellschaftliche Debatte über Kolonialzeit, ja.
Man könnte das durchaus als bizarr bezeichnen, die Situation. Wir reden auf der einen Seite über Restitution von Kunstobjekten und dann sieht man andererseits, gibt es in Deutschland ein Bewusstsein für die eigene koloniale Vergangenheit? Nein, ist sie noch tabu möglicherweise? Ja, vielleicht, wenn man sieht, Deutschland kann sich nicht mal eine Entschuldigung abbringen, geschweige denn Entschädigung leisten für die deutschen Massaker an den Herero und Nama. Da laufen seit Jahren die Gespräche ins Leere. Stattdessen gibt es von Seiten der Nachfahren der Herero-Sammelklagen gegen Deutschland. Herr Eckert, nochmal die Frage an Sie als Historiker. Und ich will auch dabei nochmal aufgreifen, was Nanette Snope eben beklagt. Die sagt, wie kann man den Museen diese Aura nehmen, der Anonymität, auch des Unbehagens? Wie kann man sie zu Reparatur- und Heilungsorten machen? Und sie schlägt vor, es geht bei der ganzen Debatte um Restitution nicht nur um politisch-juristisch motivierte Rückerstattung von Objekten, es geht um die Rückerstattung von Erinnerung. Das heißt, müssen ethnologische Museen künftig einfach mehr historische Aufarbeitung leisten?
Ja gut, also ich bin so ein bisschen im Zweifel, also wie viel man auch diesen Museen dann zumuten soll. Also wenn man sie jetzt mit allen möglichen Dingen überfrachtet, also gleichsam als Heilsbringer für 100 Jahre versäumte Aufarbeitung des Kolonialismus, das wäre, glaube ich, dann zu viel des Guten. Ich sehe ja auch durchaus einige Schritte in die richtige Richtung, dass überhaupt jetzt mal Debatten über Kolonialismus stattfinden. Die hat es zwar sporadisch schon mal in früheren Jahrzehnten gegeben, aber mir scheint doch, und da war das Humboldt-Forum durchaus nützlich, jetzt sozusagen eine neue Dynamik zu geben. Wie weit die trägt, das wird man sehen. Auch da gibt es natürlich viele Gründe, skeptisch zu sein. Ich würde das aber durchaus auch versuchen zu trennen und nicht sagen, also Museen jetzt sozusagen als Orte, um alle möglichen gesellschaftlichen Konflikte zu heilen, das wäre mir etwas zu viel des Guten. Aber sie können einen Teil dazu beitragen, diese kritische Aufarbeitung mit den Mitteln, die Museen haben und mit den Instrumenten, die sie zur Verfügung haben, zu machen. Das muss aber sozusagen dann Teil eines Größeren sein. Nicht, dass ich jetzt irgendwie eine Art Planwirtschaft für die Aufarbeitung des Kolonialismus im Blick habe, aber ich glaube schon Teil einer breiteren Bewegung, wo auch die unterschiedlichen Disziplinen und Experten und Experten das dazu beitragen, um diese Debatte weiter voranzutreiben. Und da haben solche großen Ausstellungen wie im Deutschen Historischen Museum durchaus ihren Teil dazu beigetragen, selbst wenn sie in vielen Hinsichten nicht weit genug gegangen sind. Aber das muss eben, da muss man sozusagen auch dranbleiben, weil das Problem ist ja immer, dass auch die Herero-Nama-Debatte und Entschädigung, die war denn mal in der Presse, Und dann war es auch schon wieder weg. Dann war noch die Meldungen sozusagen zu den letzten auch Prozessen oder den Entwicklungen in New York, die waren schon sehr viel kürzer. Also auch da muss man, glaube ich, am Ball bleiben, um diese Fragen auch weiter im Spiel der Öffentlichkeit zu halten, die sich sagt, also Gottes Willen, wir haben jetzt irgendwie den verrückten Trump, wir haben sozusagen das amerikanisch-russische Beziehung kracht und die Weltwirtschaft droht aus dem Fugen zu geraten. Warum, um Himmels Willen, sollen wir uns jetzt auch noch hier über den Kolonialismus groß auslassen? Und ja, da trotzdem sozusagen dieses Thema hartnäckig weiter zu verfolgen, ist, glaube ich, eine der wichtigsten Aufgaben. Und da haben die Museen und die ethnologischen Museen einen Teil dazu beizutragen, aber bitteschön, sie können wirklich nicht alles machen.
Und Frau Förster, wir reden natürlich nicht nur über die europäischen Museen, sondern eben oder gerade auch über die in den Herkunftsländern. Nochmal Macron, Zitat, das afrikanische Erbe muss in Paris gewürdigt werden, aber auch in Dakar, Lagos und Cotonou oder für Deutschland in Berlin, aber auch in Windhoek, Kigali, Dodoma, die Nofretete wird zur Reisekönigin oder wie sollen wir uns das künftig vorstellen? Also wie könnte so eine Zusammenarbeit der Museen aussehen überhaupt?
Also gar nicht einfach Szenarien da zu entwickeln, aber natürlich kann man überhaupt über die Zirkulation mehr nachdenken. Also was es natürlich schon immer gab, waren sozusagen Leihgaben für Sonderausstellungen. Die wurden manchmal beantragt und manchmal geschickt, manchmal aus versicherungstechnischen oder konservatorischen Bedenken heraus nicht. Ich habe neulich in einem Beitrag im Netz den interessanten Vorschlag gelesen, dass man doch erst Objekte zurückerstatten könnte und dann könnte man sie sozusagen regelmäßig wieder in die großen europäischen Museen zurückreisen lassen, damit sie dort auch den Europäern gezeigt werden. Das sind natürlich auch wahnsinnige logistische Prozeduren, wenn man das mal durchdenkt. Und dazu gehört im Prinzip, dass wir nochmal auch die musealen Ideologien, Wertesysteme überdenken. Wir haben die Diskussion schon eine ganze Weile in dem Bereich Konservierung und Restaurierung, wo in US-amerikanischen Museen beispielsweise Praktiken mit einbezogen werden, wie sie in indianischen Gesellschaften Usus sind, dass also Objekte zum Beispiel gefüttert werden, dass sie regelmäßig in Zeremonien eingebunden werden. Das widerspricht natürlich erstmal sozusagen dem über Jahrzehnte, Jahrhunderte gebildeten Verständnis von dem Bewahren von Objekten, von Denkmalschutz und Ähnlichem. Also ich glaube, wenn wir über solche Fragen von Mobilität nachdenken, dann geht's an die Grundfesten unserer Überzeugung. Und das ist aber auch das Interessante, weil wir da vielleicht dann tatsächlich wieder so auf manche althergebrachte, an kolonialen Bildern geschulte Vorstellungen stoßen, die wir hinterfragen müssen und wo wir sozusagen offener werden müssen.
SWR 2 Forum, wem gehört die Kunst der Kolonialzeit? Darüber haben wir heute gesprochen. Wir sind fast am Ende dieser Sendung und ich möchte eine kurze Schlussfrage in die Runde stellen, weil irgendwann im Verlauf der Vorbereitung zu dieser Sendung habe ich mich gefragt, muss man die ganze Aufregung überhaupt verstehen? Warum ist es heute überhaupt noch so wichtig, ein Original zu besitzen? Man kann perfekte Duplikate anfertigen. Man könnte sagen, diese Nofretete steht in Berlin, aber das Original steht natürlich da, wo es hingehört, in Kairo. Was spricht eigentlich dagegen?
Die Aura des Originals ist mit nichts zu ersetzen. Das sage ich als engagierte Museumsfrau.
Dem ist nichts hinzuzufügen.
Ich pflichte dem natürlich auch bei. Und gleichzeitig würde ich sagen, nee, wir müssen aber genau auch über dieses Verständnis von Kopie und Original nachdenken. Aber wir können natürlich die Welt, so wie sie heute gebaut ist, nicht hinter uns lassen. Und Originale sind mit massiven Werten auf dem Kunstmarkt verbunden. Klar. Und dem entkommen wir sozusagen nicht. Und dem müssen wir uns stellen. Und insofern, auch deswegen wird es immer den Kampf um Originale geben. Aber wir wissen auch, dass es zum Beispiel andere Vorstellungen von Original und Kopie andernorts in der Welt gibt. Das authentische Material, das kann ausrangiert werden und wenn dann anderes Material, eine Nachfertigung dann sozusagen rituell in Kraft gesetzt wird, dann ist die quasi das Original. Und das schließt dann wieder an das an, was ich vorhin von diesen Konzepten gesagt habe. Also vielleicht gibt es da sogar mehr Möglichkeiten, als wir sie heute sehen.
Aber es geht natürlich auch um grundlegende Fragen, die nicht nur mit Frage von Original und Kopie zu tun haben. Dahinter stecken natürlich auch jede Menge politische, ideologische und kulturelle Dinge, die auch über diese Original und wem gehört was und wo soll es stehen, ausgetragen werden. Also nicht, dass man jetzt von Stellvertreterkriegen sprechen soll, aber ich glaube schon, dass wir die Debatte natürlich jetzt nicht nur darüber führen können, auch über den Wert oder die Authentizität eines Kunstobjektes, sondern auch die Geschichte die damit verbunden ist. Und das Insistieren darauf, ne, dass man bestimmte Rechte und bestimmte Ansprüche herleiten kann, die sich dann an einem solchen Objekt irgendwie diskutieren lassen.
Rückgabe, Teilhabe, Leihgabe, wem gehört die Kunst der Kolonialzeit? Das war das Thema heute im SWR2-Forum mit Professor Ines de Castro, Ethnologin und Direktorin des Lindenmuseums in Stuttgart, Professor Dr. Andreas Eckert, Historiker und Afrika-Wissenschaftler an der Humboldt-Universität Berlin und Dr. Larissa Förster, Ethnologin ebenfalls an der Humboldt-Uni Berlin. Herzlichen Dank in die Runde. Die Gesprächsleitung hatte Gregor Papsch.